Und dieser Widerspruch hat mich schon seit Jahren beschäftigt, dass ich sage, ihr seid einerseits so stolz auf eure Rationalität und eure Säkularität und auf der anderen Seite greift ihr immer unverblümter und immer schneller zu den Kategorien des Absoluten. Das, was wir unter Menschenwürde verstehen oder alle Menschen sind gleich, also diese Grundwerte unserer aufgeklärten Gesellschaft, das sind natürlich von ihrer Herkunft her christliche Werte. Also der christliche Universalismus, die christliche Nächstenliebe, der christliche Wert eines jeden Menschen.
Blaise Pascal empfiehlt dem Ungläubigen in dieser berühmten Wette, einfach so zu tun. Weihwasser nehmen, Messen lesen lassen und so weiter.
Das gelte es dann mal zu überprüfen. Ich finde, mein ganzes Buch ist auf 250 Seiten ausgebreiteter Zweifel eines Ungläubigen an seinem Unglauben. Damit könnte man es, glaube ich, gut zusammenfassen.
Kommunikatio. Anregende Gespräche aus Theologie, Kultur und Gesellschaft. Der Podcast der katholischen Zeitschrift Communio.
Wir leben im dritten Jahrhundert des Experiments ohne Gott, sagt Bernd Stegemann, Essayist und Professor für Dramaturgie und Kultursoziologie an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin. Stegemann meint, der Prozess der Säkularisierung hat Reste des Glaubens, Glaubenspartikel hinterlassen, die eine Verbindung mit säkularen Inhalten eingegangen sind. Was vom Glauben bleibt, Wege aus der atheistischen Apokalypse, heißt sein neues Buch, das soeben erschienen ist. Mein Name ist Benjamin Leven. Ich bin Redaktionsleiter von communio.de, dem Online-Angebot der internationalen katholischen Zeitschrift Communio. Und ich frage Bernd Stegemann heute, wie ist der Stand des Experiments? Wie kommt denn unsere Gesellschaft, unsere Kultur ohne Gott zurecht?
Na, ich fürchte zusehends schlechter. Ich habe mich ja genähert von der Seite des Unglaubens, was das Ganze natürlich zu einem relativ seltsamen Unternehmen macht, dieses Buch. Weil mir aufgefallen ist, dass in der Politik, aber auch in der Kultur und überhaupt in allen sozialen Zusammenhängen es einen zusehenden Drang zu fundamentalen Erklärungen gibt, zu apodiktischen Aussagen, zu Meinungen, die sich selber für absolut wahr halten und einem sozusagen Zukunftsbild, was immer mehr einem apokalyptischen, endzeitlichen Fantasien folgt. Das sind ja alles, wie man jetzt an den Worten schon merkt, Eigenschaften, die ursprünglich mit Glauben und Religion verbunden waren. Und diese Menschen, die das tun und die Welt, in der sie das tun, ist natürlich eine durchgängig säkulare und sich vor allen Dingen selbst auch für säkular haltende und vor allen Dingen eine Welt, die sehr stolz darauf ist, dass sie eben säkular ist. Und dieser Widerspruch hat mich schon seit Jahren beschäftigt, dass ich sage, ihr seid einerseits so stolz auf eure Rationalität und eure Säkularität und auf der anderen Seite greift ihr immer unverblümter und immer schneller zu den Kategorien des Absoluten. Und an diesem Widerspruch habe ich versucht, mal ein wenig darüber nachzudenken.
Schauen wir uns mal diese herumschwirrenden Glaubenspartikel an, von denen Sie im Buch sprechen. Einer Ihrer Gewährsmänner ist Karl Schmidt, Staatsrechtler, von dem die Einsicht stammt, dass wir eben in der Staatslehre, aber auch sozusagen in der Politik aller Orten auf säkularisierte theologische Begriffe stoßen. Wie sieht jetzt dieses Nachleben christlicher Glaubensinhalte im Säkularen aus? Was ist vor allem das Problem mit diesem Nachleben? Also was ist das Problem damit, dass Absolutheitsansprüche vertreten werden oder dass man Angst vor der Endzeit in säkularer Form hat?
Naja, es handelt sich ja beim Glauben und diese Partikel um sehr starke Energien und sehr starke Gefühle. Und diese Gefühle brauchen, oder sagen wir mal so, diese Gefühle haben eine Tendenz dazu, sich sehr vehement durchsetzen zu wollen. Und das macht natürlich seit jeher einen bestimmten Grundklang von Religion aus, dass sie quasi sehr dicht am Fanatismus gebaut ist. Und dass sie sehr starke Tendenzen hat, sich selber für absolut gültig und darum für berechtigt zu halten, Widersprüche sozusagen zu beseitigen und sei es mit dem Schwert oder der Inquisition oder. Und das sind natürlich Eigenschaften der Religion, die wir in der Säkularisation als allererstes versucht haben zu mildern und sozusagen auch als Hauptkritik Kritikpunkt an Kirche immer verstanden wurde, dass sie so einen brutalen Zugriff auf die Seelen hat und diese Seelen wiederum so einen brutalen Zugriff auf die Welt dann haben. Und das ist aber meiner Meinung nach nur eine und vor allen Dingen durch die Säkularisation sehr stark überbetonte Seite von Religion, nämlich diesem Drang zum Fanatismus. Es gibt natürlich genauso die Gegenseite. Das ist die, die man gemeinhin dann mit Demut verbindet oder eben diesem berühmten Glaube, Liebe, Hoffnung. Also einem Versuch der Radikalität, eine innere Widersprüchlichkeit, eine innere Bremse zu verleihen, so dass man nicht mit dem Apodiktischen meint, über andere herrschen zu dürfen, sondern dass das Apodiktische einem eher dazu hilft, freundlich, liebend, glaubend, hoffend, demütig auf die Welt schauen zu können. Und das halte ich für einen, also in meiner ungläubigen Sicht auf den Glauben, für das alles entscheidende Kriterium der christlichen Religion. Und da gibt es tatsächlich bei der Übersetzung jetzt in die staatstheoretischen Begriffe von Carl Schmitt natürlich interessante wiederum Widersprüche, dass auf der einen Seite man sagen könnte, das, was wir unter Menschenwürde verstehen oder alle Menschen sind gleich, also diese Grundwerte unserer aufgeklärten Gesellschaft, das sind natürlich von ihrer Herkunft her christliche Werte, also der christliche Universalismus, die christliche Nächstenliebe, der christliche Wert eines jeden Menschenlebens. Und dann gibt es aber auf der anderen Seite natürlich so einen etwas aus der Mode gekommenen Begriff wie das Katechon, also den Aufhalter, den Carl Schmitt ja sehr, sehr stark macht und für sich selber auch sehr stark quasi reklamiert. Also eine Instanz in der Welt, die einen gewissermaßen göttlichen Auftrag übernimmt, indem sie in gewisser Weise die Apokalypse versucht aufzuhalten. Das ist ja etwas, was man heute bei der letzten Generation findet, also bei den Klimaaktivisten sehr stark findet, die sagen, wenn wir uns hier nicht festkleben, dann kommt morgen das Ende der Welt. Man findet es aber auch interessanterweise bei so jemandem wie Wladimir Putin, der ja einen Chefideologen an seiner Seite hat, einen Herrn Dugin, der ein Magazin herausgibt, das Katon heißt, wo es darum geht, dass der Panslawismus, also quasi die russisch-orthodoxe Kirche mit dem angehörigen Staat, dazu berufen ist, den westlichen Irrweg der Dekadenz aufzuhalten. Also sprich, da hat man es mit einem relativ schwierigen, Glaubenspartikel zu tun.
Eine große Rolle in Ihrem Buch spielt auch der Begriff der politischen Gnosis. Da beziehen Sie sich auf den Philosophen Erik Voegelin. Da geht es um das säkulare Nachleben von so einer Art Unterströmung des Christentums. Was ist das für eine Strömung und wie wirkt die sich jetzt in unserer gegenwärtigen Politik aus?
Ja, Voegelin hat ja interessanterweise, ist ja geflohen vor den Nazis nach Amerika und hat dann eigentlich sein Leben lang, glaube ich, darüber nachgedacht, wie das eigentlich zu dieser Radikalisierung von Politik kommen konnte im 20. Jahrhundert. Also Stichwort Faschismus und Stalinismus, also die zwei großen menschenmordenden politischen Ideologien, die ja das 20. Jahrhundert fundamental bestimmt und auch zerstört haben. Und seine These ist, dass darin eben eine komisch verschobene Art von Religiosität herrscht. Und das nennt er eben, bezieht es zurück eben auf die gnostische Richtung des Christentums. Das ist ja quasi so eine Art der schwarze, der dunkle, der verschattete, symmetrische Verwandte zum Christentum, der in gewisser Weise sagt, der Mensch ist dazu in der Lage, sich selber erlösen zu können. Und das ist dieser komische Grundgedanke, der eine hohe Faszination hat natürlich und der aber natürlich, wie man schon merkt, vom christlichen Glauben her komplett konterkariert wird. Also da wird nicht der Mensch kann sich nicht selber erlösen, sondern er kann nur in der Gnade auf Erlösung hoffen. Das ist natürlich eine grundsätzlich andere Haltung. Und diese Haltung wären gar nicht Faschismus oder Stalinismus tauglich. Also fragt sich Voegelin, was ist das denn eigentlich, was diese Radikalität in der politischen Überzeugung, also die innerweltliche Erlösungskraft, was die überhaupt möglich macht? Und da kommt er eben auf diese große gnostische Tradition, die quasi nicht auf die Erlösung hofft, sondern die meint, die Erlösung durch menschliches Tun selber herbeiführen zu können. Und das ist natürlich etwas, was wir in einer wiederum säkularen Variante in unserer technischen Welt auch die ganze Zeit finden. Also wir denken ja auch die ganze Zeit, dass wir mit technischen Erfindungen, mit politischen Maßnahmen eine Selbsterlösung von Irrwegen herbeiführen können. Und das ist natürlich etwas, was man jetzt mit Voegelin und anderen wieder aus einer gläubigen Richtung heraus befragen müsste.
Aber was sollen wir denn machen? Wir haben ja große globale Probleme, die haben wir selbst hervorgerufen, zum Beispiel die Klimaerwärmung, und müssen jetzt was dagegen tun. Also müssen wir doch unsere technischen und politischen Möglichkeiten nutzen, um die zu bekämpfen. Oder sollen wir da jetzt einfach beten und hoffen, dass das wieder besser wird?
Es ist interessant, dass Sie jetzt aus einer christlichen Zeitschrift heraus das Beten als so ein etwas seltsam spinnertes Verhalten der Welt gegenüber darstellen, aber das sei Ihnen gestattet. Das kenne ich sonst eher nur aus von meinen atheistischen Studenten an Ernst Busch. Ich würde mal sagen, es ist eben kein Widerspruch, den Sie gerade konstruieren, sondern es wäre sinnvoll, das als Synthese zu denken. Also wir sollen nicht auf Technik verzichten, wir sollen die Technik aber nicht zum Götzen machen. Wir sollen nicht den Klimawandel in Frage stellen, wir sollen aber nicht unsere eigene Panik vor dem Klimawandel zur fundamentalen Wahrheit erklären. Wir sollen nicht die Krisen der Welt in irgendeiner Weise verharmlosen. Wir sollten aber nicht unsere eigene Perspektive auf diese Krisen für absolut setzen. Das ist quasi das, was ich gelernt zu haben aus meiner jetzt zarten Beschäftigung mit dem Christentum, dass sozusagen nicht das Ego des anspruchsvollen säkularen Individuums sich für Gott gleichsetzt, sondern dass es begreift, es gibt Kräfte in der Welt, die sind stärker als ich, es gibt Entwicklungen, die sind stärker als ich, und diese Entwicklungen muss ich mit all meinen Möglichkeiten versuchen, natürlich zu realisieren, aber ich sollte nicht glauben, dass ich in einer göttlichen Position bin diesen Entwicklungen gegenüber.
Jetzt kann ich noch sowas sagen, was Ihre atheistischen Studenten an Ernst Busch sagen würden. Wenn die herumschwirrenden Glaubenspartikel so ein großer Teil des Problems sind, das wir haben, dann könnte man ja auf die Idee kommen zu sagen, die Säkularisierung war einfach nicht konsequent genug in der Tilgung dieses christlichen Erbes. Man muss eben das alles noch loswerden und dann rein rational die Probleme zu analysieren und dann ebenso rational zu lösen und diese ganzen, ja, psychologischen, kollektivpsychologischen Glaubensreste einfach außen vor lassen zu können.
Ja, das hat Habermas sein Leben lang versucht, und am Ende hat er dann ein zweibändiges Werk über die Religion geschrieben, mit diesem fantastischen Nachwort, was er auch in einigen Texten, die er mit Ratzinger zusammen schon herausgegeben hat, hatte sich das ja angedeutet, dass dann Habermas sagt, ich als der große Vertreter einer rational eingehegten Kommunikation, einer deliberativen Kommunikation, stelle dann doch fest, dass es so etwas wie Reste offensichtlich im Menschen, in dem sozialen Miteinander gibt, die sich davon nicht einfangen lassen. Und jetzt schaut er dann mit großer, wie ich finde, großer Liebe auf diese großen Glaubenstraditionen des Christentums in seinem zweibändigen Werk, auch eine Geschichte der Philosophie, und sagt, wir müssen es doch gerade aus der säkularen, aus der rationalen Perspektive heraus schaffen, diese ganz anderen Sprachbilder, diese ganz anderen Gefühlsausdrucksformen für die Zivilisierung und das gute Miteinander nutzbar zu machen. Also wir müssen so rational wie möglich sein, aber wir müssen auch gleichzeitig anerkennen, dass die Rationalität kein absolutes ist, sondern immer auch nur ein relatives ist, was seine Rationalität verliert, wenn es sich selber absolut setzt. Das heißt, es muss anerkennen, dass es etwas anderes gibt. Und das wäre der, wie ich finde, zivilisierte und auch in gewisser Weise religiös sinnvolle Umgang mit den Glaubenspartikeln.
Da braucht man nur sozusagen den Glauben als Absicherung dafür, dass die Vernunft nicht abgleitet.
Das wäre jetzt eine, ich sag mal, kritische, sehr kritische Perspektive auf Habermas, die man einnehmen kann, definitiv, dass man sagt, Habermas ist quasi für einen Atheisten, er instrumentalisiert in gewisser Weise den Glauben, um seinen Atheismus noch besser zu machen. Das könnte man so sehen. Man könnte es vielleicht aber auch sehen als der Versuch eines Menschen, der sein ganzes Leben lang an einem geschlossenen System ohne Gott gearbeitet hat, der auf den letzten, gar nicht mal Metern, das macht er seit 20 Jahren schon, sagt, okay, es gibt darin eine Leerstelle in meinem Denken, die ich ganz anders nochmal bedenken müsste, auch als jemand, der vielleicht persönlich gar keinen Zugang zum Glauben hat.
Das Thema Klimawandel kommt bei Ihnen immer wieder vor, auch in dem Buch. Hier kommt mal ein Zitat eines anderen Autors für Sie, und ich würde gerne wissen, was Sie davon halten. Vielleicht kennen Sie es, ja? Die äußeren Wüsten wachsen in der Welt, weil die inneren Wüsten so groß geworden sind. Wer hat's gesagt? Josef Ratzinger bei seiner Amtseinführung als Papst 2005 in der Predigt auf dem Petersplatz.
Ja, die, das ist ja auch ein schönes Sprachbild, was er findet. Also die Wüste quasi als ein totes Land, was gleichzeitig aber auch gefährlich ist, also wüst ist. Und dass man natürlich eine Parallelität herstellt zwischen der inneren Gestimmtheit und der äußeren Welt, ist erstens auch nicht nur der Religion zu eigen, diese Parallelen zu bauen. Das macht ja auch die Kunst sehr oft und die Philosophie manches Mal. Und das ist ja auch etwas, was dem Menschen sehr zu eigen ist. Insofern ja, auf jeden Fall. Es ist jetzt immer die Frage, was danach der nächste Satz wäre. Also
er spricht er da von der Aufgabe des Hirten, die christlichen Schafe ins Grüne führen.
Genau, und da wird es dann vielleicht auch schon wieder etwas zu seltsam, weil man natürlich erstmal fragen müsste, was wäre sozusagen die Gießkanne für die innere Wüste und was wäre sozusagen der Wassersprenger für die äußere Wüste? Also wie gilt das Bild denn weiter? Das wäre natürlich das, woran wir dann alle gesamtgesellschaftlich arbeiten müssten.
Aber auch Sie zeichnen ja an manchen Stellen doch recht düsteres Bild der Gegenwart. Also in dem Buch gibt es Sätze wie, es gibt wenig in unserer Gegenwart, von dem man sich wünschen könnte, dass sich in 1000 Jahren noch jemand daran erinnern sollte. Schreiben auch von dem Hochmut, mit dem wir heute auf frühere Zeiten blicken und dann aber gar nicht sehen, was unsere Zeit sozusagen an Schädlichem und Katastrophalen hinterlässt, wie zum Beispiel atomaren Abfall und die Vergiftung unserer Lebensgrundlagen. Ist das nicht zu kulturpessimistisch?
Nein, es ist gemeint als Hochmutdämpfung. Also ich verstehe überhaupt das ganze Buch als eine Hybrisdämpfung. Ja. Und ich mache das oft als Gedankenexperiment, dass ich hier im Seminar dann mal frage, was eigentlich in unserer Gegenwart, die wir ja für so doch weitestgehend fantastisch halten, weil so zivilisiert und so aufgeklärt und so menschenfreundlich und so weiter. Was würde denn unserer Meinung nach in 1000 Jahren erstens überhaupt noch existieren? Und was würde man in 1000 Jahren dann mit so großer Bewunderung sich anschauen, wie wir heute uns eine Kathedrale anschauen? Oder die Akropolis oder die ägyptischen Pyramiden oder in der Weltgeschichte. Damit habe ich jetzt nur Bauwerke gemeint, ich könnte jetzt auch Kunstwerke gemeint, ich könnte die platonische Philosophie nennen oder die Bibel nennen und so weiter. Also es gibt ja große, sag ich mal, Kunstwerke, es gibt große literarische und es gibt große gedankliche Konstruktionen, es gibt auch große architektonische Konstruktionen. Was aus unserer Zeit würde man denn denken, dass das in 1000 Jahren noch so viel Bewunderung auslösen würde? Und ich stelle nur immer wieder fest, bei mir selber, aber auch im Gespräch, dass wir in dem Moment, wenn wir diese Perspektive mal einnehmen, einfach etwas bescheidener auf unseren eigenen protzigen Hochmut gucken mit unseren glitzernden Kaufhäusern, den glitzernden Bankentürmen, den Atomkraftwerken, den atomaren Waffen, den überfischten Meeren und so weiter und so weiter und so weiter. Was sollte denn in 1000 Jahren überhaupt Bewunderung auslösen? Auschwitz wohl kaum.
Ja, ich mache mal einen Vorschlag. Die Tatsache, dass erstmals fast in der Menschheitsgeschichte mehr als nur ganz wenige Leute vom Überlebenskampf entlastet sind. Also dass sehr, sehr viele und immer noch mehr Menschen in einem gewissen Wohlstand leben und nicht jeden Tag gucken müssen, ob sie diesen Tag überstehen. Noch vor 150 Jahren war es einfach der Normalfall, arm zu sein. Heute ist das nicht mehr der Normalfall. Unsere Leben sind lang und von vielen Zerstreuungen und so weiter bereichert. Aber man kann natürlich jetzt sagen, gut, wie nutzen die Leute diese Möglichkeit? Aber das ist doch ein Gut, dass der Kapitalismus und die Industrialisierung da erreicht haben.
Ich habe ja auch nicht gesagt, dass die technische auf Innovation nicht viel Schönes gebracht hätte, vom Schmerzmittel bis zur Narkose und so weiter und so weiter, bis zur Hygiene. Das ist ja völlig klar. Mir geht es doch immer nur darum, wie nutzt man denn seine viele Lebenszeit, die man durch bessere Nahrung, durch bessere Medizin, durch weniger Armut erreicht hat. Und wenn man sie nur damit nutzt, dass man quasi in gewisser Weise, wie soll ich das jetzt mal freundlich ausdrücken, mit einem gewissen Respektlosigkeit auf alles schaut und mit einer gewissen Anspruchshaltung das alles für selbstverständlich nimmt, dass uns das Ganze, der ganze Reichtum hier so zusteht, dann ist es doch eine doch dialektisch betrachtete sehr wenig gute Folge dieses Fortschritts.
In Ihrem letzten Buch ging es um die Wiederkehr der Identitätspolitik, die Sie beklagen. Jetzt in dem neuen Buch kann man ein bisschen darüber lesen, welche Rolle diese säkularisierten Glaubenspartikel für die Identitätspolitik spielen. Können Sie das mal erklären?
Ja gut, Identitätspolitik ist ganz kurz gesagt, ist Politik aus der ersten Person, Singular oder Plural. Also ich als Identität X verlange Folgendes oder wir als Kollektiv oder als Gruppe X verlangen Folgendes. Das ist natürlich die älteste Form von Interessensbegründung, die es gibt in der Welt. Also das war schon in der Steinzeithorde so und das war im Nationalismus so und das war quasi immer so. Das wurde dann wiederum durch die ganzen Habermaschen Zivilisierungsprozesse weitestgehend ja als überflüssig erachtet. Man hat gesagt, man soll nicht immer aus dieser egoistischen Perspektive argumentieren, sondern aus einer gewissen allgemein rationalen Perspektive. Also man soll auf die Argumente setzen und nicht auf die persönlichen Ich-Wünsche. Das war quasi der große Fortschritt, den die Demokratien im Westen seit 45 gemacht haben, weil der allergrößte Amoklauf der Identitätspolitik war halt der Nationalsozialismus und der Faschismus. So. Und das feiert aber auf eine wirklich bizarre Art seit ungefähr 15 Jahren eine komische Renaissance, in dem jetzt alle möglichen Identitäten anfangen, diesen zersplitterten Gesellschaften zu sagen, ja, das mit dem Universalismus, das ist doch eigentlich nur ein großer Betrug, weil meine eigene kleine Identität kommt da irgendwie drin zu kurz oder ich habe das Gefühl, ich komme darin zu kurz. Und plötzlich kriegt es einen wahnsinnigen Aufschwung, dass die Ansprüche, die aus der Ich-Perspektive formuliert werden, plötzlich wieder zu allgemeinen Regeln gemacht werden sollen. Das habe ich in dem vorherigen Buch und in diesem jetzigen habe ich mal gefragt.
Was ist das Christliche
daran? Was ist das Christliche? Und da kommt man natürlich sofort darauf, dass dieses berühmte, dass man quasi dem Opfer eine Stimme verleiht, also dass man nicht den Täter feiert, sondern dass man das Opfer tröstet, dass man sich den Schwachen zuwendet, dass man quasi auch, dass man sozusagen den Blick dahin richtet, wo nicht die Stärke liegt, sondern die Schwäche. Das ist natürlich ein Antreiber für diese neue Identitätspolitik, aber sie verkennt einen ganz entscheidenden zweiten Gedanken, nämlich, dass nicht jetzt das Opfer im Recht ist und der Täter ins Unrecht gesetzt wird, sondern dass beide gleichermaßen behandelt werden sollen. Das ist das Neue am Christentum, die berühmte Feindesliebe, die berühmte Gleichheit, die herrschen soll. Und das wird von dieser neuen Identitätspolitik auf eine absurde Art einfach ausgeblendet. Jetzt heißt es plötzlich, wir gucken vor allen Dingen auf die Opferseite und damit sind die Täter automatisch schuldig gesprochen und für die Täterseite gilt jetzt überhaupt kein Verteidigungsrecht mehr. Es gilt überhaupt nicht mal mehr der Unschuldsverdacht oder die Unschuldsannahme vor Gericht. Also man liest selbst bis in die FAZ hinein einen Artikel, wenn es dann um diese ganzen MeToo-Fälle geht, dass selbst da gesagt wird, ja gut, das mag ja sein, dass der vor Gericht freigesprochen wurde, aber seien wir doch mal ehrlich, in Wirklichkeit ist der doch schuldig. Und das ist natürlich eine seltsame Verrohung, die plötzlich wieder stattfindet, wo wieder mit einer Art Bauchgefühl dann einem Recht gesprochen werden soll. Man alle diese schwierigen Legitimationen durch Verfahrensprozesse, die wir ja durchlaufen haben, alle wieder quasi über Bord geworfen werden, weil so eine Art Rachejustiz gelten soll. Und das halte ich wieder für einen interessanten Fall, wo ein Glaubenspartikel genommen wird, nämlich den, man muss dem Opfer zuhören, ein ganz entscheidender Glaubenspartikel, der pervertiert wird, weil er in einen völlig anderen politischen Zusammenhang gebracht wird, nämlich den einer Umverteilung von gesellschaftlicher Macht.
Der Untertitel Ihres Buches heißt ja Wege aus der atheistischen Apokalypse. Das klingt jetzt natürlich sehr rätselhaft. Was ist denn die atheistische Apokalypse und ja, wie findet man aus ihr hinaus? Insbesondere als Ungläubiger.
Ja gut, jetzt stellen Sie am Ende nochmal so die Frage nach dem ganzen Buch. Macht das jetzt so ein bisschen schwierig. Also die atheistische Apokalypse ist natürlich zweierlei. Ist ja ein versteckter Genitiv. Das ist natürlich auf der einen Seite diese Apokalypse-Seligkeit von sowas wie letzter Generation und Klimaapokalypse, was die ganze Zeit produziert wird. Es gibt ja auch viele andere Apokalypsen, die produziert werden in unserer Welt und die da eine gewisse Art von lustgruseligen Gewinn draus beziehen. Das ist eigentlich ein seltsam emotionaler Missbrauch dieses Begriffs. Das ist das eine. Und der Genitiv andersrum gewendet ist natürlich, dass ich sage, aufgrund dieses tiefen Atheismus und seiner seltsamen Umgangs mit den Glaubensresten produziert dieser Atheismus natürlich solche Folgeprobleme wie Klimawandel. Also diese unglaubliche technische Fertigkeit, die wir haben, durch diese massenhafte Vernutzung der Natur, die massenhafte Vergiftung der Natur und so weiter und so weiter. Also es sind ja alles atheistische Verhaltensweisen. Also die haben keinen Respekt, keine Achtung vor dem Leben, die sozusagen nur auf die egoistischen Konsuminteressen aus sind. Konsum ist ja ein zutiefst atheistischer Umgang mit der Welt. Und das ist die andere Seite der atheistischen Apokalypse. Also es gibt sozusagen einen Missbrauch dieses emotionalen Impacts von Apokalypse und es gibt gleichzeitig aber auch eine reale apokalyptische Tendenz im Atheismus. Und mit dieser Dialektik versuche ich natürlich zu spielen in dem Buch und zu sagen, dass dieser gnostisch falsche Gebrauch von Apokalypse in diesen Glaubensresten natürlich überhaupt nicht dazu angetan ist, um den realen, materiellen, ausbeuterischen Zugriff, der atheistisch auf die Welt täglich passiert durch den Konsum, dem in irgendeiner Weise Einhalt zu gebieten.
Also wenn Sie sagen, dass Ausbeutung der natürlichen Lebensgrundlagen, Ausbeutung der Mitmenschen eigentlich eine atheistische Praxis ist.
Ja? Naja, sie ist sozusagen durch die atheistischen Techniken der Naturwissenschaft, der technischen Fertigkeiten so unglaublich vergrößert worden.
Dann hieße das ja, dass wir also einfach die Gesellschaft rechristianisieren müssen und nimmt das wieder ab.
Ja, aber Rechristianisierung, Sie sagen es ja selber schon mit einem ironischen Schleifchen drumherum, ist natürlich etwas, von dem wir wissen, dass es so nicht geht. Wir stehen tatsächlich in einer neuen Situation. Also als das Christentum sich gebildet hat, ist es ja quasi in eine zutiefst religiös durchtränkte Gesellschaft gefallen. Also die Antike war natürlich eine absolut religiöse Gesellschaftsform. Nur, dass die Art der Religiosität sich geändert hat durch das Christentum. Wie das Christentum wiederum in einer Gesellschaft, die zutiefst areligiös ist, überhaupt noch, wie auch immer, existieren soll, um es jetzt mal ganz allgemein zu sagen. Das ist ein völlig ungelöstes Rätsel. Und mein Buch ist ja nur ein allererste winzig kleiner Versuch eines Einblicks in dieses Rätsel, was natürlich noch viel größer ist als das, was ich beschreiben kann. Aber ich kann jetzt nur hoffen, dass vielleicht andere Leute sagen, okay, das finden wir als Fragestellung überhaupt mal interessant und machen jetzt damit weiter.
Sie beschreiben sich selbst als ungläubig. Bedauern Sie es, dass Sie nicht glauben?
Ach, bedauern wäre jetzt so ein etwas bequemes Gefühl. Ich finde es ein leider wahres Bild für einen Menschen, der halt im 20. Jahrhundert geboren und im 21. Jahrhundert in Mitteleuropa aufgewachsen ist. Und das ist leider wahr. Und wie ich das ändern kann oder wie das überhaupt zu ändern wäre, das ist eben die offene Frage.
Blaise Pascal empfiehlt dem Ungläubigen in dieser berühmten Wette, einfach so zu tun.
Ich weiß.
Also Weihwasser nehmen, Messen lesen lassen und so weiter.
Es ist, glaube ich, eine zutiefst auch katholische Einstellung. Knie dich hin und du wirst beten.
Ja.
Gelte es dann mal zu überprüfen.
Ja. Josef Ratzinger schreibt in seiner Einführung in das Christentum, der Ungläubige müsse an seinem Unglauben genauso zweifeln wie der Gläubige an seinem Glauben. Zweifeln Sie manchmal an Ihrem Unglauben?
Ich finde, mein ganzes Buch ist auf 250 Seiten ausgebreiteter Zweifel eines Ungläubigen an seinem Unglauben. Damit könnte man es, glaube ich, gut zusammenfassen.
Bernd Stegemann, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Kommunikatio. Anregende Gespräche aus Theologie, Kultur und Gesellschaft. Der Podcast der katholischen Zeitschrift Communio.